Radio Dreieckland. Tagesinfo.
Ja, guten Abend oder guten Morgen zum Tagesinfo vom Montag, den 5.4.93, Redaktion Gustav Larsen Ludwig. Die Telefonnummer im Studio ist wie immer die 31028 in Freiburg, Vorwahl 0761. Heute im Info folgende Themen.
Ja, wir fangen an mit einem Interview zu dem Hirn- und Herzfestival. Hörfestival Freie Radios, das letztes Wochenende in Hamburg stattgefunden hat. Dazu haben wir einen Teilnehmer dieses Festivals hier im Studio.
Und dann gibt es eine Stellungnahme des Männercafés, einer Einrichtung, die in der Fabrik in der Habsburger Straße regelmäßig ein Männertreff, ein Männercafé abhält. Eine Stellungnahme dieses Männercafés zur Vergewaltigung hinter dem Crash von Ende letzten Jahres und der Reaktion darauf. Danach wird es dann ein Musikstück geben, gewissermaßen unser musikalischer experimenteller Beitrag heute. Ein Musikstück, ein neues von Heiter bis Wolkig und Slime von beiden zusammen. 10 kleine Nazi-Schweine heißt das ganze Lied. Wir wollen das einfach so mal dokumentativ senden.
Dann führten wir ein Gespräch mit jemand von der Wildcat zu der momentanen Hatz auf sogenannte Sozialbetrüger und auch allgemein über die Entwicklung und Kürzung im Sozi-Bereich.
Ja, des Weiteren kommt ein Beitrag zu den LKA-Spitzeln in Tübingen. Die Betroffenen, die bespitzelt worden sind, haben Auskunftsanträge gestellt. Das LKA schweigt aber, wie nicht anders zu erwarten. Dazu haben wir ein Interview geführt.
Und dann gibt es noch einen Beitrag zu der RAF und den Medien, also im Umgang der Medien, auch der Medien der sogenannten Gegenöffentlichkeit, mit der Erklärung der Rote Armee-Fraktion zu dem Anschlag von etwa vor 10 Tagen auf den Hightech-Nast in Weiterstadt. Danach unter Umständen noch ein Beitrag, wenn wir noch Zeit haben, lassen wir uns offen, kündigen wir nicht an. Ein Beitrag wird es nicht geben. Eigentlich wollten wir Knut interviewen, Knut, der vor kurzem, und Ralf, in Hamburg freigesprochen worden ist, in einem langwierigen Prozess. Knut wollte aber jetzt dann doch nicht ins Studio kommen, und wenn, dann wollte er nur guten Abend sagen, und das war uns dann inhaltlich dann doch zu dünne. Anna und Arthur halten's Maul ist der Titel einer Veranstaltung, die am Dienstag in Freiburg im Vorderhaus stattfinden wird. Thema ist Aussageverweigerung. Wir hatten eigentlich vor, heute Leute, die da im weitesten Sinne mit der Vorbereitung dieser Veranstaltung beschäftigt waren, zu einem Gespräch zu bitten. Wir taten das auch. Anna und Arthur hielten aber's Maul, und deshalb kommt dieser Beitrag heute auch nicht. Und am Ende wird es immer wieder die Veranstaltungshinweise geben.
Ja, hallo Clemens. letztes Wochenende war dieses Hirn- und Herz-Festival. Du bist da gewesen. Kannst du erstmal erzählen, was das war, wie das entstanden ist, wer es veranstaltet hat?
Also das Ganze geht zurück auf den Querfunkratschlag, das Treffen Freier Radios in Freiburg, das im Herbst, im Oktober stattfand hier in Freiburg, wo zum ersten Mal nach sehr langer Zeit, genau seit 5 Jahren zum ersten Mal, Freie Radios sich wieder zusammengesetzt haben, getroffen haben. Damals waren es so 30, 40 Initiativen, die hier in Freiburg waren. Und es wurde sehr viel diskutiert und manchen ein bisschen zu viel diskutiert und manchen war es auch zu unkonkret, was ist denn überhaupt freies Radio, wie hört sich sowas an? Und es gab das Bedürfnis, das auf eine konkretere Ebene zu holen, nämlich sich auszutauschen über das, wie machen wir freie Radios, Radio, wie unterscheidet sich es von den öffentlich-rechtlichen, von den privat-kommerziellen, wie tönt dieses freie Radio, was ist der Unterschied? Und das war der Ansatz für dieses Hirn- und Herz-Festival, von diesem Querfunkratschlag aus. Und es haben sich dann 4, 5 Radioinitiativen zusammengesetzt, und zwar Coloradio Dresden, Radio T Chemnitz, Radio Loretta in Hamburg und Radio Dreiklang hier aus Freiburg. Und wir haben dieses Festival vorbereitet, haben Initiativen und Gruppen, die Radio machen, angeschrieben und sie aufgefordert, Beiträge einzuschicken, haben das zu einem Programm zusammengestellt. Und diese Programme kommt man dann eben in Hamburg jetzt am Wochenende von Freitag bis Samstag und Sonntag hören.
Ist der Titel Hirn- und Herz-Festival etwas so zu verstehen? Du hast gerade gemeint, wie sich das denn konkret anhört. Ist es wie eher bezogen auf Herz und das Hirn eher auf mit welchen Inhalten und warum?
Also Hirn und Herz, da stecken mehrere Geschichten drin. Also zum einen, Hirn ist die Abkürzung für Hamburg Independent Radio Nights. Und Herz, ja gut, Megaherz und so. In Hamburg steht der Herzturm des Erfinders, dem wir diese wunderbare Wellen, diese Wellen hier zu verdanken haben. Und Hirn und Herz ist jetzt auch keine Organspendefirma, wie die Leute bei der Post gedacht haben, die in Hamburg ein Paket abgeben wollten bei dem Libertären Zentrum, wo Radio Loretta das Büro hat, sondern steht eigentlich, also ich weiß nicht, steht für vieles, also für also Kopf, Bauch, Hören, was weiß ich. Aber so detailliert ist das jetzt auch nicht ganz spezieller Titel.
Und wie ist das jetzt konkret abgelaufen? Haben die verschiedenen Radioinitiativen oder Radios, in Klammer frei, Beiträge vorgespielt? Alle haben sich das zusammen angehört und darüber diskutiert und für irgendwie befunden? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Das war so 17 Radioinitiativen von Österreich, Schweiz, Bundesrepublik und Amsterdam haben Beiträge eingeschickt. Und diese Vorbereitungsgruppe hat die zusammengestellt zu 6 Hörfunkprogrammen. Und zwar 3 Programme am Freitagabend und 3 Programme Samstagnachmittag. Und es gab halt dann ein Programm, wo halt drin stand, was das für Beiträge sind. Und du musstest halt dann auswählen, konntest Freitag eins hören und Samstag eins hören. Das ging jeweils, die reine Sendezeit der Beiträge war 2 Stunden. Und es war aber noch Raum für die Diskussionen. Und diese Runden gingen dann jeweils 3 bis 3,5 Stunden. Und das Beeindruckende für mich, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe noch nie so intensiv Radio gehört. Also mir außer für Zeit genommen, mal Beiträge zu hören. Und das war so wohltuend, auch eine Sendungskritik mal über Beiträge zu führen, weil das bei uns eigentlich ja gar nicht stattfindet hier bei Radio Dreieckland.
Also das war das Zentrale, was ihr gemacht habt, Radio gehört, also vorgefertigte Beiträge gehört. Habt ihr auch dahingehend diskutiert, wie diese Beiträge zu verändern seien, oder habt ihr mehr die besten Vorschläge gesucht?
Also wir haben von vornherein gesagt, dass wir jetzt hier nicht the best of free radios oder so irgendwas zusammenbasteln wollen oder irgendwelche Charts aufstellen oder irgendeinen Preis verleihen oder so, sondern dass es uns darum geht, einfach mal einen Austausch möglich werden zu lassen, um mitzukriegen, wie woanders freies Radio gemacht wird. Das ist das Zentrale gewesen. Diskussionen fanden statt sowohl im Rahmen dieser Hörfunkprogramme als auch dann auf sogenannten Workshops, die dann eher so ein Plenum waren, wo halt darüber diskutiert wurde, was das jetzt für Schlussfolgerungen für vielleicht eine andere Radioästhetik hat oder haben könnte. Wobei diese Pläne von den einen, also wir haben am Sonntag ein Abschlussplenum gemacht, als überflüssig und sehr zäh und laber empfunden wurden, während die anderen dann ein ziemlich starkes Bedürfnis nach solchen Diskussionen hatten. Also da ging es zum einen zum Beispiel um das Thema Musik, wie wir mit Musik umgegangen bei freien Radios, darf man über Musik drüber sprechen, wird sie ausgeblendet, verwendet. Inwieweit ist Musik ein eigenes Kulturgut? Wann ist es nur bei nicht kommerzieller Independent-Musik oder auch bei kommerzieller Musik? Wie geht man mit sowas um? Ein zentraler Punkt war die Frage Kultur und Politik. Wo ist da die Überschneidung? Also wie gehört es zusammen? Und wo, wir hatten auch eine ziemlich ausführliche Diskussion über das, was ist überhaupt Information? Gibt es Informationen und können wir für uns in Anspruch übernehmen, dass wir richtige Informationen haben und solche Geschichten?
Also gewissermaßen traditionelle Themen in der Diskussion um Radio oder um freie Radio insbesondere. Wenn es jetzt nicht so angelegt war, dass da Highlights, sogenannte, demonstriert wurden und angehört wurden, was waren denn dann die Kriterien bei der Auswahl für einzelne Beiträge? Die besonders gute Recherche oder... Was war das?
Also die Anforderung war, also jetzt für die, wir hatten gebeten, Beiträge zu schicken, die in ihren Beiträgen was erzählen über das, was Radio, wie man Radio dieses Medium ausreizen kann, was man anders machen kann mit diesem Medium. Und das war im Prinzip die Frage und das ging dann eben von 60-minütigen Sendungen zum Beispiel über das Montreal-Massaker, von Freien Radio Wien, wo es eben um diesen Fall geht, wo ein Typ Amok läuft und 14 Frauen erschießt und dann wie die Medien damit umgehen, also so ein ganzes, so eine komplette Sendung, wie wird so ein Thema aufgearbeitet, wie wird da mit Musik umgegangen, also wie wird da recherchiert und was wird dabei versucht durchschaubar zu machen. Das war eine Sendung, die zum Beispiel vielen Leuten gut gefallen hat, obwohl das technische Niveau eher schlecht war, gerade bei diesem Montreal-Massaker, weil die halt als Piratenradio in Wien unter ganz anderen Bedingungen arbeiten, wie jetzt zum Beispiel Leute, die in Nordrhein-Westfalen im Bürgerfunk mit Bandmaschinen arbeiten. Also eine Sache, die man vielleicht schon als Trend so sagen kann, was alle so durchweg ein bisschen gemeint hatten, das hat man auch an dem gemerkt, was die Leute haben jetzt gesagt, wir möchten gerne die und die Sendung von dem Radio auch bei uns spielen. Und eines dieser Sendungen, die sehr gefragt waren, war die Schmetterlingstheorie vom Aargauer Regionalradio. Eine sehr abstrakte, experimentelle Form, mit diesem Medium umzugehen, mit sehr Klangcollagen, Schnitten. Und viele haben gesagt, also sie finden es so bereichernd, überhaupt sowas mal zu hören und wahrzunehmen und selber Ideen dann zu kriegen, was anders zu machen oder auszuprobieren. Genauso war jemand da von Radio Patapu in Amsterdam, der allein durch das, was er erzählt hat und auch diese Sendungen, die Leute gehört haben, also das fanden viele ziemlich aufregend. Und sie haben gesagt, die haben am ehesten direkt das Ziel erreicht, das sie haben in ihren Sendungen.
Ja. Wir haben jetzt heute nicht ewig Zeit, man hätte 1000 Fragen dazu, selbstverständlich. Es wird, davon gehe ich aus, auch so eine Nachbereitung geben, gewissermaßen in Form eines Readers wahrscheinlich. Vielleicht noch eine andere Frage, ein bisschen erweiterte. Das sogenannte Independent Festival, oder wie es geheißen hat, war ja auch sicherlich geplant, um Initiativen zu einer Frequenz zu verhelfen. Im weitesten Sinne, davon gehe ich doch aus.
Also in der ersten Sinne sicherlich nicht, weil es ging eigentlich ums Hören. Mhm. Ob jetzt Trockenradio, Telefonradio, Radio auf Frequenz, illegal oder sonst wie, es ging um die Form und Inhalt, die Verbindung. Wobei natürlich klar ist, dass bei so einem Treffen es auch um Medienpolitik geht. Das haben wir aber versucht, ein bisschen auszuklammern. Und ich denke, das war auch gut so. Wir haben am Sonntag über diese mögliche Gründung eines Dachverbands Freier Radios diskutiert. Und da gab es halt einen neuen Satzungsentwurf, der von einer Gruppe ausgearbeitet wurde, die sich jetzt auch in Nachfolge auf den Querfunkratschlag hier in Freiburg mehrfach getroffen hatte. Und wir haben auch vereinbart, weitere Treffen zu machen. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich noch so von diesen Eindrücken belegt oder zu müde, aber für mich war das, ich hatte das Gefühl, da ist sowas wie ein Radio-Frühling. Also es waren 30, 40 Leute aus, sagen wir mal so 20 Initiativen. Es war auch jemand da aus Baden-Württemberg, wo ja bisher auch ziemlich tote Hose war von diesem Bermuda-Dreieck-Radio, das sich jetzt gegründet hat. Also ich habe das Gefühl, es ist irgendwie so eine Aufbruchsstimmung. Und die Leute haben auch Lust, vor allem einen Programmaustausch durchzuführen und sich halt vor allem mal auszutauschen und nicht nur für sich ihr eigenes Ding da durchzuziehen.
Trotzdem vielleicht nochmal kurz zum Inhalt. Du hast gemeint, das Statut oder so eine Dachverbandssatzung wurde neu oder wurde ein bisschen umformiert. Kannst du kurz vielleicht den zentralen Punkt dieses Statuts irgendwie sagen, den Standpunkt erklären, was der Dachverband eigentlich dann will und bewirken will, intervenieren will?
Also der Dachverband, wobei noch nicht klar ist, soll es ein Bundesverband sein, insofern ein bundesrepublikanischer soll es einer sein, deutschsprachiger Radius, der also Österreich, Schweiz, was weiß ich, vielleicht Niederlande noch mit einschließt, wo auch ein Programmaustausch sinnvoll wäre. Zwei Sachen sind für die Idee wichtig gewesen, zum einen Lobbyarbeit zu machen, sich einmischen zu können bei medienpolitischen Entscheidungen in Bundesländern. Die andere Sache war der Programmaustausch. Es sind jetzt noch ein paar Sachen dazugekommen und ich denke, da muss man auch gucken, dass es nicht irgendwie so ein Wasserkopf wird mit irgendwelchen Funktionären. Aber so von dem Eindruck, den ich jetzt auch hatte, also sehe ich diese Gefahr nicht. Das zentrale Moment ist, die Frage war dann auch, was sind freie Radios? Wie grenzen sie sich ab zu anderen Radios? Wo ist die Grenze? Ist es jetzt ein linkes Radio? Taugt dieser Begriff für so eine Benennung? Und es ist jetzt in diesem Entwurf eine Formulierung drin, die heißt, dass es eben, dass die Mitglieder dieses Verbandes nicht kommerziellen basisdemokratischen Gesellschaftsrundfunk betreiben und unterstützen, der sich kritisch mit den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen auseinandersetzt. Ja, das ist so jetzt mal diese ansatzweise eine zentrale Formulierung aus dieser die Satzung,
Basis,
die jetzt diskutiert wird bei den verschiedenen Radioinitiativen. Und dann bis zur Bunten Republik Neustadt, da ist ein illegales Piratenradiofest in Dresden, dann zurücklaufen soll an die Leute, die das bisher organisieren. Und dann, denke ich, wird es im Herbst diesen Jahres oder im Frühjahr nächstes Jahr ein Treffen geben, wo dann vielleicht so ein Verband beschlossen wird oder eben nicht.
Der folgende Beitrag ist eine Stellungnahme zur Radiosendung der Musikredaktion vom 29.03.1993 zu der Vergewaltigung hinter dem Crash Anfang Dezember 1992. Vorab soll die Frage, warum vor Männercafé in besagter Radiosendung niemand von uns anwesend war, mit dem Hinweis beantwortet werden, dass wir zur Sendung nicht geladen waren. Es wurde zwar eine Einladung ausgesprochen, die jedoch am Freitag, den 25.03., von einem der beteiligten Musikredakteure wieder zurückgenommen wurde, mit der Begründung, es würde in dieser Sendung lediglich über die Besetzung der Musikredaktion durch die Frauen-Lesben diskutiert, nicht jedoch über die Flugblattaktion des Männercafés vor dem Crash gesprochen.
Doch nun zu den zwei Beiträgen der Musikredaktion an sich. Der erste Beitrag, der von einer Frau aus der Grufti-Szene vorgetragen wurde, verfolgte unseres Erachtens lediglich das Ziel, die Glaubwürdigkeit des Opfers in Frage zu stellen, sie durch gezielte Behauptungen, die rein gar nichts mit der Vergewaltigung zu tun haben, zu diskreditieren, disqualifizieren und sie als nicht zurechnungsfähig, als psychisch Kranke darzustellen, im schlimmsten Fall sie als infame Lügnerin zu verunglimpfen. Die Darstellung verletzt direkt die Integrität und Persönlichkeit der Frau in infame Weise.
Eine weitere Sache, die im Vorfeld geschah, war beim And Also The Trees Konzert in Freiburg. Dort erzählte das spätere angebliche Opfer einem damaligen Freund, der während der ganzen Zeit höchstens 2 Meter von ihr entfernt stand, ein, Zitat, Gallia hätte ihr gesagt, dass er sie zuerst missbrauchen, dann köpfen und dann ertränken wolle, Zitat Ende. Sie sagte dann noch, wieder ein Zitat, nicht, das glaubst du mir jetzt nicht, Zitat Ende. Die Frage ist, wenn es wirklich passiert ist, warum ist sie dann nicht sofort zu ihren Freunden gegangen?
Soweit ein Ausschnitt aus dem oben genannten Redebeitrag. Nichts, was zur Erhellung der Tat beitragen könnte, wird genannt. Kein Wort über den Täter und seine Tat. So lehnt es die Sprecherin ab, den Vergewaltigungsvorwurf an den Mann ernst zu nehmen, indem sie die Glaubwürdigkeit der Frau demontiert und von einem angeblichen Opfer spricht. Das Männercafé wird mit Gewalttaten und Drohungen gegen Einzelne der Grufti-Szene in direktem Zusammenhang gebracht. Es wird suggeriert, hinter den Gewalttaten stecke das Männercafé, das Angst und Schrecken verbreitet.
Auch im März wurde ein Mann angerufen und nach der Adresse einer Frau gefragt, die kurze Zeit bei ihm wohnte und vor einiger Zeit weggezogen ist. Die Anruferin muschelte einen unverständlichen Namen und begründete ihre Frage damit, dass sie noch Sachen von ihr habe und umgekehrt, und sie die Adresse brauche, zwecks Austausch. Die Frau hat nun nichts mehr von irgendjemandem, der in Freiburg lebt. Wiederum ist die Vermutung, dass die Anruferin aus dem Kreis um das angebliche Opfer kommt. Am 18. März 1993 wurde vom Männercafé vor dem Crash Flugblätter verteilt, die den gleichen Inhalt wie die Sendung des Frauen- und Lesbenmagazins hatten. Uns stellt sich nun natürlich die Frage, warum wir ständiger Bedrohung und Gewalttätigkeit ausgesetzt sind. Noch herrscht in diesem Land Meinungsfreiheit, also kann auch wohl jeder glauben und denken, was er bzw. sie will. Wenn die angeblich Vergewaltigte keine Gewalttätigkeit ausgesetzt werden will, warum darf man es bei uns tun?
Wir weisen diese Beschuldigung zurück und wollen hier nochmal klar sagen, dass wir damit nichts zu tun haben.
Obwohl sie vorgibt, neutral zu sein, erwähnt sie kein einziges Mal, dass die Tat stattgefunden haben kann und bezieht so, durch ihre Darstellung, die Position des Täters.
Eine zweite Stellungnahme kam in der Radiosendung kam von einem Musikredakteur. Grundsätzlich schade, dass sich der Musikredakteur mit unserem Flugblatt nicht auseinandergesetzt hat. Auch nicht einzelne Passagen zitierte, um den Hörerinnen ein eigenes Bild des Flugblattes zu ermöglichen. Kein Wort über die Soli-Grüße über RDL an den Täter, kein Bedauern über den Sektempfang des Täters im Crash, kein Wort über die diffamierenden Plakate mit dem Foto der betroffenen Frau im Crash, kein Wort über den Täter und seine Tat, lediglich der Hinweis, es gebe Hinweise, die gegen die Darstellung des Opfers sprechen. Was denn diese konkreten Hinweise anbelangt, wird nichts ausgesagt, außer der Hinweis, vor dem Crash hätte niemand etwas gehört.
Der Musikredakteur setzt den, unseres Erachtens unglaublichen Schlusspunkt, die vergewaltigte Frau sei nach ihren Aussagen bereits 7-mal vergewaltigt worden, ohne dies zur Anzeige gebracht zu haben. Wir fragen, ist eine Frau erst dann glaubwürdig, wenn sie die Vergewaltigung zur Anzeige bringt? Schlimmstenfalls will der Musikredakteur suggerieren, dass es bei der 8. Vergewaltigung folglich auch nicht mehr weiter schlimm sei.
Auch für den Musikredakteur gab es folglich keine Vergewaltigung. Obwohl er sich anfänglich bemüht, diese Festlegung zu vermeiden, kommt er gegen Ende seines Beitrages zu der Feststellung, es handele sich um eine angebliche Vergewaltigung. Der Musikredakteur will folglich auch erst das Gerichtsurteil abgewartet wissen. Auch der Hinweis, eine Frau führe den Vorsitz der Gerichtsverhandlung, kann den Hinweis in unserem Flugblatt nicht entkräften. Schließlich ging es uns darum, darzustellen, dass die herrschende Rechtslage in der Definition und Auslegung des Tatbestandes der Vergewaltigung eine männlich definierte ist, die dem Opfer die Beweislast auferlegt und nicht dem Täter.
Die Rechtsprechung ist darauf ausgerichtet, männliche Verfügungsgewalt über Frauen zu schützen. Wer glaubt, Frauen würden es nicht schwerfallen, solch eine Tat zur Anzeige zu bringen, die damit verbundenen Prozeduren bei der Beweisaufnahme und Erniedrigungen während der Gerichtsverhandlung über sich ergehen zu lassen und dies eben mal tut, um sich zu rächen, lässt außer Acht, dass in einem solchen Gerichtsverfahren grundsätzlich und im Vornherein alles gegen die betroffene Frau spricht. Deshalb ist auch jede Aussage einer Frau, sie ist vergewaltigt worden, ernst zu nehmen und glaubwürdig.
Uns war und ist es wichtig darzustellen, dass erstens jede Vergewaltigung die übelste Form von Männergewalt darstellt, die also folglich in einem Zusammenhang systematischer Unterdrückung und patriarchaler Gewalt gegen Frauen steht. Die permanente Möglichkeit, dass Männer für Frauen grundsätzlich in jeder Situation an jedem Ort zu einer potenziellen Bedrohung werden können, muss uns zum Nachdenken über unsere Verstrickung darin bringen.
Zweitens, Vergewaltigung ist durch nichts zu rechtfertigen. Jeder Mann, der zuerst die Glaubwürdigkeit des Opfers in Zweifel zieht, unterstützt die stillschweigende, herrschende Männerkumpanei und bewegt sich im Dunstkreis patriarchaler Logik. Wenn die Frau den Täter kennt, einen kurzen Rock trägt und wenn Nein letztlich doch Ja bedeutet, kann es für den Täter nur einen Freispruch geben.
Drittens, der Vergewaltiger ist nicht der krankhafte Einzeltäter, sondern der ganz normale Mann aus nächster Umgebung und an allen Orten.
Viertens, es kann für uns Männer keinen Freispruch bedeuten, gerade mal nicht selbst Täter zu sein. Auch wir glotzen Frauen an, reduzieren sie zum Sexualobjekt, konsumieren frauenfeindliche Werbung und anderes mehr.
Wir drücken Frauen unseren Willen auf, indem wir Frauen direkt oder indirekt zu dem machen, was wir für unsere Bedürfnisse als vorteilhaft ansehen. Wir können und müssen aber anfangen, sexistische Gewalt wahrzunehmen, sie zu benennen und etwas dagegen zu unternehmen. Was von uns Männern mit verändert werden kann, ist das Öffentlichmachen von Gewaltverhältnissen.
Wir sind nach der Stellungnahme in dem Musikmagazin enttäuscht und wütend, mit welcher selbstherrlichen Ignoranz bestehende Gewaltverhältnisse überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden, zum Teil geleugnet werden. Unsere Absicht ist es nach wie vor, die Tat in einen offenen Diskussionszusammenhang zu rücken und eine inhaltliche und sinnvolle Diskussion um Gewalt gegen Frauen oder Männergewalt, Sexismus und das Verhalten von Männern dazu zu führen. Damit wollen wir grundsätzlich den beteiligten Männern, der Gruftis und der Musikredaktion Gesprächsbereitschaft anbieten. Die Debatte über das Radio wollen wir als beendet betrachtet wissen, bevor noch mehr schmutzige Wäsche auf Kosten des Opfers gewaschen wird und wiederum das Opfer heftigsten Attacken und Beschuldigungen ausgesetzt ist und der Täter und seine Tat restlos aus dem Blickfeld gerät.
Jetzt zum nächsten Beitrag, gewissermaßen der experimentelle Beitrag heute im Montagesinfo. Wir stellen einfach eine neue Single, also eine kleine Schallplatte vor von der Gruppe Heiter bis Wolkig, einem Musik-Comedy-Theater aus Köln. Heiter bis Wolkig spielt hier zusammen mit der Gruppe Slime. Das Lied heißt 10 kleine Nazi-Schweine. Was wir von dem Lied halten, was ihr von dem Lied haltet, wissen wir nicht. Wir dokumentieren es erstmal gewissermaßen hier.
Sozialbetrüger, Sozialschnorrer, das sind die Worte, die umreißen, wer das Opfer einer neuen Hetzwelle ist, nämlich die Armen. Nach dem sogenannten Asylmissbrauch nun also der Sozialmissbrauch. Und wie beim Thema Asyl wollen die Schreibtischtäter damit wieder von der Krise ihres Systems ablenken, von der Arbeitsplatzvernichtung, der von ihnen zu verantwortenden Wohnungsnot, von der Profitjagd der Kapitalisten. Jetzt werfen sie die Armen dem Rest der Bevölkerung zum Fraße vor. Doch die Hatz gegen Sozialbetrüger steht paradigmatisch für den Umgang der Herrschenden mit der Krise im Allgemeinen und der jetzigen real existierenden Absatzkrise. Die kalkulierten Folgen dieser Krisenpolitik ist die Reallohnsenkung bei gleichzeitiger Steigerung des Sozialprodukts. Es ist die hohe Arbeitslosigkeit bei Steigerung des Arbeitsvolumens und der unbezahlten Arbeit und der Zwang zu prekärer Beschäftigung für Arbeitslose. Wir sprachen zu dem Thema Hatz auf Sozialbetrüger und was sich dahinter verbirgt mit einem Kölner Genossen von der Wildcat, einer Zeitschrift aus dem autonomen Spektrum, die sich mit der Arbeitswelt beschäftigt.
I'm not a machine! I'm not a machine! Won't work! I'm not a machine! Machine!
Angefangen mit der Hatz auf sogenannte Sozialbetrüger hat es mit der Anweisung von Blüm, allgemeine Kürzungen dadurch verhindern zu können, indem 1 Milliarde durch das Aufspüren von Betrügern eingespart werden könne.
Nicht, also weil da stand das ja am Anfang so richtig zur Diskussion, muss jetzt, also haben sie ja diskutiert, müssen die Leistungen gesenkt werden, müssen die Beiträge erhöht werden oder, und dann kam so diese Anweisung von Blüm, also wenn ihr das schafft, über den das Aufdecken von Betrügern 1 Milliarde einzusparen, dann kann man das wahrscheinlich vermeiden. Mhm. Und sozusagen dadurch, dass sie das halt vorher erstmal angedroht haben und dann wieder zurückgenommen haben, gesagt haben, na gut, wir diejenigen, die unrechtmäßig Leistung beziehen, die schließen wir aus, dadurch kriegen sie dann natürlich auch leichter den Beifall von Gewerkschaft oder sonst was. Zumal ja bestimmte Gewerkschaften wie die Baugewerkschaft ja auch voll mitmacht bei dieser Hatz auf Illegale.
Die Situation jetzt ist vergleichbar mit der Anfang der 80er. Damals gab es auch eine Hetzkampagne gegen alle Zweiteinkommen, die sich dem staatlichen Zugriff entzogen. Die Arbeitsämter benutzten zum ersten Mal in großem Maßstab ihre Fahndungstrupps, um Großbaustellen und andere seit Jahren bekannte Schwerpunkte von Schwarzarbeit zu überprüfen. Man entzündete eine Diskussion über den illegalen Verleih und die schlimmen Praktiken der Subunternehmer, um letztlich nur Malocher und Malocherinnen ohne Aufenthaltsgenehmigung abzugreifen oder die Leute, die offiziell Arbeitslosengeld oder Sozikohle beziehen und nebenbei Schwarzmalochen aufzuspüren. Nebenbei verstärkte sich die Kontrolle von Sozi-Empfänger und Empfängerinnen.
Das war ja auch diese Operation 82 hieß das erste, das waren ja diese bestimmte Kürzungen, das war ja noch von der SPD gemacht worden sogar, also noch vor der Wende. Das vergisst die SPD heute ganz gerne. Mhm. Und damals, ja klar, ist jetzt nicht so aus dem Stegreif, was da genau alles gemacht worden ist, aber das vom Klima her war das damals ja auch schon so. Und also ich kann jetzt, sagen wir nur jetzt aus meiner Kölner Erfahrung sprechen, weil da waren wir halt auch selbst an so Sachen teilweise beteiligt. Das zum Beispiel auf den Sozialämtern war es einfach die Situation, dass das war im Grunde dann eher so 84, als der Arbeitsmarkt wieder so ein bisschen anfing zu boomen. Also ich meine, 82 war ja nichts, also da konnten da keinem irgendwie ernsthaft in die Arbeit reindrücken erstmal. Aber als das dann die Konjunktur wieder raufging, dann und die Leute halt dann trotzdem weiterhin arbeitslos blieben oder Sozialhilfe bezogen haben, da haben sie schon ziemlich viel Sachen gemacht, um die unter Druck zu setzen, was sie, ich denke, jetzt auch wieder verstärkt anfangen werden. Also zum Beispiel, dass du dem Sozialamt jeden Monat irgendwie 10 Bewerbungen vorlegen musst. Die machen das wohl in einigen Städten, da kriegst du vom Sozialamt eine Liste und dann solltest du nachweisen, dass du dich bei 10 Firmen vorgestellt hast, musstest den Namen eintragen, dir einen Stempel von der Firma geben, wo dann halt der Personalchef unterschreibt, dass sie dich nicht genommen haben. Und das ist natürlich so erstmal eine ziemliche Sauerei, weil du bist als arbeitsloser Sozialempfänger sowieso beim Arbeitsamt gemeldet. Und die haben dann aber darüber versucht, das nochmal den Druck zu intensivieren. Und gleichzeitig gab es halt in ganz vielen Kommunen diese Zwangsarbeit, also für 1 Mark zusätzlich irgendwo im Grünflächenamt arbeiten gehen. Und das ist ja, was wir jetzt zum Beispiel auch wieder diskutieren. Und das ist ganz interessant, weil jetzt vor 1 Jahr etwa, haben sie es dann zum Beispiel jetzt hier wieder angefangen, gegen bestimmte Gruppen einzusetzen, also Obdachlose zum Beispiel, oder wo sie es immer schon versucht haben, weiter durchzuziehen, ist bei Flüchtlingen.
Laut Bundessozialhilfegesetz liegt das Existenzminimum bei 80% der Sozialhilfe. Damit wurde ein Instrument geschafft, um zum Beispiel Flüchtlingen die Sozialhilfe auf 80% zu kürzen, ohne dass ein erfolgreiches Klagen möglich ist. Dadurch kann auch massiv Druck auf die Sozialhilfeempfängerinnen ausgeübt werden.
Dieser gemeinnützigen Arbeit, das ist im BSHG, also im Bundessozialhilfegesetz, in § 19 geregelt. Und das ist momentan eine Kannbestimmung für die Kommunen. Das heißt, die Kommunen können die Leute zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten und das eben auch mit dieser Gewalt der Kürzung oder so durchsetzen. Und jetzt, also was jetzt Vorschlag ist, das stand irgendwie vor ein paar Wochen in der Zeitung, ist die Kannbestimmung in eine Mussbestimmung umzuwandeln. Also es ist im Grunde ganz, man kann es fast vergleichen wie mit diesen Änderungen im Ausländerrecht, wo ja auch sozusagen die Möglichkeiten der Kommunen, selbstständig Leuten ein Bleiberecht zu geben, die es ja früher gegeben hat, die sind dann ja jetzt ausgeschlossen worden. Und das ist so ein ähnlicher Vorschlag. Ich bin mir nicht sicher, ob die damit durchkommen, weil die fangen sich mit, also das, die können, die handeln sich natürlich auch teilweise Ärger damit ein, ja. Also hier in Köln war das zum Beispiel so, das Grünflächenamt, das die Friedhöfe verwaltet, das hatte teilweise gar keine Lust mehr, diese Leute zu bekommen, weil die, was weiß ich, dann irgendwie mehr Chaos angestiftet haben, als gearbeitet haben.
Ich wollte dann wissen, wie in der Wildcat die momentanen Kürzungen denn diskutiert werden.
Also ich sehe da keinen Abbau des Sozialstaats im eigentlichen Sinn drin, weil für mich ist Sozialstaat was sowieso immer nur dazu gedient hat, irgendwie die Leute am Arbeiten zu halten, also mit einem Versprechen auf Rente oder sowas. Und die ganzen Maßnahmen, die sind wirklich darauf gerichtet, die Leute dazu zu zwingen, wieder zu arbeiten, halt unter schlechteren Bedingungen und was weiß ich. Und das ist ja nicht so verkehrt, was der Kohl sagt, wenn er sagt, die Tatsache, dass der Anteil der unter 30-Jährigen in der Sozialhilfe immer stärker steigt, das ist ein Ausdruck von Arbeitsverweigerung, ja. So, ich sehe da ja auch was sozusagen politisch was Positives drin, dass die Leute sich nicht mehr irgendwie in jede Arbeit reinpressen lassen. Das ist natürlich keine politische Bewegung in dem Sinne, sondern es ist erstmal so was unter der Oberfläche da. Ich meine, das ist ja auch ein Sinn von Arbeitslosigkeit, die Leute dazu zu zwingen, zu arbeiten. Und das ist das auch mit der Missbrauchsdiskussion. Ich meine, gut, du kannst jetzt sagen, es gibt definierte Fälle von Missbrauch, wenn man meinetwegen Sozialhilfe bekommt und gleichzeitig arbeitet. Letztendlich ist das auch kein Missbrauch, weil, also politisch gesehen, weil das ist eine Subventionierung von der Billiglohnarbeit, von Teilzeitarbeit, von diesen ganzen scheiß Frauenputzjobs, die da entstanden sind, was auch klar ist, weil kein Mensch kann im Grunde von Sozialhilfe leben. Das Angebot von solchen Teilzeit, ganz schlecht bezahlten Teilzeitarbeiten, hat sich ausgeweitet und das war im Grunde, würde ich auch einen großen Teil der Sozialhilfe erstmal so begreifen, als eine Subventionierung von Billiglohnarbeit. Und die Frage, was ist Missbrauch, das ist ja eine rein politische Frage, weil, wie gesagt, das ist zum Beispiel die Frage, zu welchen Bedingungen bin ich bereit zu arbeiten oder zu leben. Und wenn man diese Kriterien einfach verschieben kann, wenn man sagen kann, also im Arbeitsförderungsgesetz heißt das ja Zumutbarkeit, so als richtig rechtlicher Ausdruck, wenn man meinetwegen sagen kann, also jemand, der vor 18 Mark verdient hat, dem ist es zuzumuten, dass er jetzt auch mal für 12 Mark arbeitet, dann ist es sozusagen schon Missbrauch, wenn er sich weigert, diesen Job für 12 Mark anzunehmen. Ja. Ein Jahr vorher wäre das ein gutes Recht gewesen. Mhm. Ja. Oder was weiß ich weigere mich, bei einer Leiharbeitsfirma zu arbeiten. Die Arbeitsämter vermitteln zu Leiharbeitsfirmen. Es gab ein Urteil von einem Arbeitsgericht im Ruhrgebiet, das hat einem Arbeitslosen Recht gegeben, der sich geweigert hat, sich vom Arbeitsamt zu einer Leihfirma vermitteln zu lassen. Aber ich meine, das Arbeitsrecht und die Auslegung des Arbeitsrechts ist auch eine politische Frage und der Stimmung und so weiter. Wenn man also genügend Stimmung macht, dann werden sich, also wir verfolgen das meinetwegen hier in Köln, das ist eine ganz starke Tendenz und von Arbeitsgerichten gibt, einfach prekärere, beschissenere Bedingungen für zulässig zu erklären. Und wenn sich dann entsprechend auch die Auslegung verändert, dann ist also der Missbrauch auf einmal schon da gegeben, wo du dich weigerst, zu einer Leiharbeitsfirma zu gehen oder irgend sowas. Oder wo du, was weiß ich, sagst, du willst nicht Konti-Schicht machen, wo du irgendwie jedes zweite Wochenende mal lochen musst. Das ist, also das denke ich, ist eigentlich das Wichtige an dieser Missbrauchsdiskussion, dass man rausstellen muss, das wird einfach definiert, was Missbrauch ist, und das ist natürlich auch ein Kräfteverhältnis, weil wenn wir stark genug wären, dann könnten wir auch Sachen wieder für normal erklären, die die sie gern zum Missbrauch erklären möchten. Und es gibt ja auch viele Situationen, wo sie sich dann gar nicht trauen, etwas als Missbrauch zu bezeichnen, weil sie dann wüssten, dass es Protest hagelt. Da kam letztlich so eine nette Sendung irgendwo, das war dieses Wirtschaftsmagazin aus München, irgendwie so eine erzreaktionäre Scheiße. Na, jedenfalls hatten die einmal die Sozialdezernentin von Kreuzberg befragt, wie viele Missbrauchsfälle von Sozialhilfe es bei ihnen gäbe. Und dann sagte sie, nee, bei uns hat es in den letzten Jahren nur 2 wirkliche Missbrauchsfälle gegeben. Und dann ganz empört. Und dann haben sie einen Sozialdezernenten von Schöneberg befragt. Und der sagte, das kann er sich ja gar nicht vorstellen. Bei ihnen gäbe es so viele Fälle, die sie auch gerichtlich verfolgen. Mhm. Weil das ist, ich meine, ich denke einfach, die hat natürlich, die in Kreuzberg hat keinen Bock, sich da irgendwie von den Autonomen die Scheiben einschlagen zu lassen. Und deswegen hält sich da zurück und...
Im Juli letzten Jahres flogen in Tübingen 2 verdeckte Ermittler des Landeskriminalamtes auf, von der evangelischen Studentinnen- und Studentengemeinde bis zur Initiative für die Zusammenlegung der politischen Gefangenen war die komplette linke Szene 1,5 Jahre lang ausgespitzelt worden. Ein kleiner Skandal im letztjährigen Sommerloch. Zu einem größeren Skandal droht jetzt die Bearbeitung der von den Betroffenen gestellten Akteneinsichts- und Auskunftsanträge durch das LKA zu werden. Die Landesbeauftragte für den Datenschutz erklärte in dieser Woche:
Besonders schwer wiegt das Vorgehen des Landeskriminalamts gegen 11 Personen, die es nie und nimmer in verdeckte Ermittlungen hätte einbeziehen dürfen. Statt sie kurz und knapp mit dem Hinweis abzuspeisen, sie seien in Vermerken erwähnt, hätte es ihnen vor allem auch sagen müssen, was in seinen Vermerken im Einzelnen über sie steht.
Dies ist nach Ansicht der Betroffenen eine sehr vorsichtige Bewertung der LKA-Auskunftspraxis. Die über 100 Betroffenen, die einen Antrag auf Auskunftserteilung gestellt haben, fühlen sich schlichtweg zum zweiten Mal durch das LKA gelingt. Offensichtlich haben sich einige Polizeibehörden auch in 45 Jahren BRD nicht damit abgefunden, an Recht und Gesetz gebunden zu sein. Mit Martin von der Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen aus Tübingen führten wir heute Mittag ein Interview.
Ja, hallo.
Hallo.
Diese Nicht-Auskünfte des LKAs jetzt als Skandal zu bezeichnen, das ist ja schon fast geschmeichelt, da sowas ja eigentlich gängige Praxis vom LKA ist. Warum spielen die Betroffenen das Spiel mit und stellen Auskunftsanträge, als wenn alles korrekt zugehen könnte?
Also wir gehen natürlich nicht davon aus, dass hier alles korrekt zugeht oder irgendwas korrekt zugegangen ist. Deswegen haben wir auch gleich am Anfang schon beim Verwaltungsgericht gegen den ganzen Einsatz geklagt, um feststellen zu lassen, dass dieser gesamte Einsatz rechtswidrig war. Und diese ganzen Auskunftsanträge, die jetzt über 100 Leute gestellt haben, die zählen schon vor allem darauf, auch nochmal einfach rauszukriegen, was das LKA jetzt da alles gespeichert hat. Und da gibt es natürlich schon auch, trotz allem, was das LKA da halt macht, auch gewisse Sachen, die man über solche Verfahren halt einfach Stück für Stück rauskriegen kann.
Ja, die Anträge werden ja wohl einzeln bearbeitet. So, und es gibt dann wohl, denke ich mir, einzelne Auskünfte gegenüber den Betroffenen. Schafft es nicht auch Misstrauen, dass einige nun Auskünfte kriegen, andere nicht? Oder ist das nicht so?
Nee, das ist nicht so. Das war natürlich schon erwartet worden, dass nicht alle Leute Auskünfte kriegen. sondern dass bei bestimmten Leuten einfach Auskünfte verweigert werden. Das haben wir erwartet und gut, dagegen gehen wir auch vor. Und also richtig materielle Auskünfte hat bis jetzt ja auch niemand gekriegt. Die Leute, die Auskünfte gekriegt haben, sind einfach mit lapidaren Bescheiden abgefertigt worden hier. Am so und so vielen und so und so vielen sind sie in den Akten erwähnt. Und das ist bis jetzt alles. Und darüber hinaus muss man gucken, was noch rauskommt mit der Zeit.
Ja, welchen weitergehenden Nutzen hat es denn für alle Betroffenen, rauszufinden, was über sie ja gespeichert wurde, an Daten gesammelt wurde? So, wird das insgesamt ausgewertet? Oder?
Also es wird schon insgesamt ausgewertet, weil wir das ja zusammen gemacht haben. Also jetzt nicht die Leute das einzeln persönlich beantragt haben, sondern halt zentral. Und dass man dann schon auch einen Überblick haben und den ganzen Einsatz dann nachher auch nochmal bewerten kann. Und ja, zum anderen ist es natürlich schon auch nochmal eine Frage, wie das LKA halt grundsätzlich oder wie solche Sicherheitsbehörden, sogenannte Sicherheitsbehörden mit solchen Sachen einfach umgehen und ihnen da halt wenigstens die Grenzen aufzuzeigen, die so ein Datenschutzrecht oder so setzt. Das ist natürlich schon auch unser Interesse.
Also es sollen nicht nur die jeweiligen Einzelfälle geklärt werden, sondern, wenn ich das richtig verstehe, wollt ihr das auch in größeren, vielleicht sogar bundesweiten Zusammenhang stellen?
Ja, ich sage jetzt mal vor allem landesweit natürlich, weil das schon erstmal eine landesweite Aktion ist, was in anderen Bundesländern läuft und wie das läuft, ist schwierig. Aber hier, was jetzt das LKA da für Geschichten macht, das ist ja auch vergleichbar mit dem, was halt in anderen Städten wohl auch abging. Also gerade auch in Freiburg zum Beispiel waren ja auch zwei so verdeckte Ermittler eingeschleust und da kann man wohl schon davon ausgehen, dass das von, ja, von der Dimension her schon ähnlich ablief wie hier.
Ja, dann Dankeschön für das Interview.
Zerstörung der Kommandozentrale des Hightech-Knastes in Weiderstadt vor 10 Tagen und die Reaktionen in den Öffentlichkeiten darauf bestätigt im Prinzip, dass die breite Öffentlichkeit lediglich am spektakulären Knall und am einmaligen Skandal interessiert ist, nicht jedoch an einer umfassenden Kontrolle der Staats-, Wirtschafts- und Geschlechterverhältnisse. Die dezenten Versuche der liberaleren Medien, der Tageszeitung aus Berlin zum Beispiel, einige leicht verdaulichere Passagen aus der Erklärung der RAF zu dem Anschlag zu dokumentieren, sind noch lange nicht dazu geeignet, die Diskussion zu führen, die zum Beispiel von der RAF forciert werden will. Es sind eher Versuche, Teile der Diskussion zugrunde liegenden Fakten ebenfalls zum Skandal zu machen, sie also nicht als bundesrepublikanischen Standard zu diskutieren. Auch solch alternative Ökonomie heißt, sich möglichst breit verkaufen müssen. So ist es eben auch kein Zufall, wenn die Taz zum Beispiel die Seite der RAF-Erklärung in der Dokumentation weglässt, die sich genauer mit dem Knastmodell beschäftigt. Für die Darstellung des von der hessischen Justizministerin als humanen Strafvollzug bezeichneten Knastes in Weiderstadt gibt es dann aber andere, nicht derart verbreitete Medien der sogenannten Gegenöffentlichkeit, die aber oft auch nur von denen gelesen oder gehört werden, die eh schon wissen bzw. erahnen, was von den hessischen Grünen und der SPD 1986 beschlossen worden war. Oliver Tollmein schrieb 1991, demokratische Öffentlichkeit zu schaffen heißt umfassend und mit dem Willen zur Veränderung zu veröffentlichen. Damit ist auch die Voraussetzung für einen qualitativen Umschlag geschaffen. Diejenigen, die nach wie vor dem Anschlag auf den Knast einen solchen qualitativen Umschlag, die RAF würde sagen Umwälzung, die das also wollen, müssen sich auf sehr beschränktem Terrain bewegen. Mittels Dokumentationen und Zitaten in speziellen Publikationsorganen winden sie sich gezwungenermaßen um eindeutige Stellungnahmen herum. Zentimeter um Zentimeter wird zurückgeholt, was von Staats wegen mit einem Schlag unterbunden werden will und wollte. Der Zensurparagraf 129a zum Beispiel, Zitat Tollmein, hat strukturierenden Einfluss sowohl auf das, was die Medien uns als Öffentlichkeit verkaufen, als auch auf das, was linke Gruppen und Personen versuchen, an demokratischer Öffentlichkeit zu produzieren. Tollmein Ende. Die RAF hat ihre jüngste Erklärung an verschiedene mehr oder weniger liberale Presseorgane geschickt. Neben Taz und Rundschau ging sie zum Beispiel auch an die Zeitung für Darmstadt. Diese Zeitung gibt es jetzt im vierten Jahr, ist vorwiegend lokal orientiert und erscheint seit einigen Monaten bereits 14-tägig. Als Medium einer anderen Öffentlichkeit, als Konkurrenz zur Darmstädter Monopolpresse, versteht sie sich auch als kritisch, bissig, unabhängig und so weiter und als, so ist im Zeitungskopf zu entnehmen, justizhörig. So hat der Herausgeber und gleichzeitig Chefredakteur des Blattes das Bekenntnisschreiben der RAF auch ganz schnell an das BKA weitergeleitet. Offensichtlich tatsächlich justizhörig. Er selbst in einem Gespräch.
Wir haben beispielsweise nach dem Anschlag auf Rohwedder den RAF-Bekennerbrief publiziert. Und man hat uns von der Staatsanwaltschaft darauf hingewiesen, dass wir verpflichtet seien, sowas dem BKA weiterzureichen, da wir uns strafbar machen würden, wenn wir das publizieren, ohne dass das BKA das in Händen hält. Das heißt, so einen Hintergrund recherchieren wir dann vorher und setzen uns damit, das steht ja auch im Kopf drin, justizhörig, um uns nicht irgendwelchen Verfolgungen auszusetzen, die umgehbar sind. Allerdings drucken tun wir, so oder so. Da sind wir gedeckt.
Ob die siebenseitige Erklärung diesmal gedruckt wird, ist schon ob ihrer Länge anzuzweifeln. Die Zeitschrift Konkret überlegt noch, ob sie dieses Papier im Mai-Heft abdruckt. Ein Artikel zum Knast Weiderstadt wird, wie 1988 bereits, in der Konkret erscheinen. Mit den Staatsmedien beschäftigt sich auch Knut Folgerts, Gefangener aus der RAF, in einem Brief von Januar des Jahres. Dabei ging es um die Veröffentlichung ihres Briefes, in dem sie schreiben, dass sie einem Anhörungsverfahren nur zustimmen würden, wenn Bernd Rössner freigelassen würde. Er schreibt darin, einige Reaktionen, wie wir sie von draußen aus einer bestimmten Szene mitbekommen haben, zeigen, wie bestimmend die Definitionsmacht der Staatsmedien über ihre Wahrnehmung und ihr Denken ist. Und weiter unten? Noch nie haben wir so viel öffentlich gesagt, von allen Gefangenen wohl am meisten. Diese Möglichkeit wurde uns nicht geschenkt, sie ist auch nicht einfach Länderunterschied. Wir haben sie uns erkämpft, zum Beispiel in einem Hungerstreik 1991, wofür wir noch monatelang heftig kritisiert wurden. Wir haben diese Möglichkeit genutzt aus der Kleingruppe. Lieber wäre mir natürlich, nach einer gemeinsamen, umfassenden Diskussion mit allen Gefangenen sich zu äußern. Aber wir würden uns selbst handlungsunfähig machen, wenn die Zusammenlegung Voraussetzung für öffentliche Äußerungen und für politisches Verhalten wäre. Es ist ein Widerspruch, in dem wir uns bewegen müssen. Zum Schluss wollte ich eigentlich noch etwas zum Knast Weiderstadt sagen. Das haben wir im letzten Info, Montagsinfo, aber schon getan. Wir wollten eher etwas zu Katharina Hammerschmidt sagen. Das Kommando Katharina Hammerschmidt hat ja den Anschlag auf den Knast verübt. Katharina Hammerschmidt wurde am 30. Juni 1973, vor etwa 20 Jahren, verhaftet. und wie alle Gefangenen aus RAF und Widerstand durch Isolation gefoltert. Seit dem 26.09.1973 hatte sie furchtbare Schmerzen in der Brust, ihr Hals ist angeschwollen, sie hat kaum noch Luft bekommen. Die Justiz und die Knastärzte haben mehr als 2 Monate jede Behandlung und Untersuchung verweigert. Die Reaktionen von da waren Zynismus. Sie haben nichts, das kommt vom aus dem Fenster brüllen, das haben sie vom Hungerstreik. Sie wurde in den Bunker geschleppt, schließlich hat sie mit einem Hungerstreik um die Untersuchung und Behandlung gekämpft. Als dann die Verlegung in ein Krankenhaus durchgesetzt werden konnte, stellten die Ärzte einen kindskopfgroßen Tumor in der Brust fest. Katharina Hammerschmidt konnte nicht mehr operiert werden. 1,5 Jahre später ist Katharina Hammerschmidt gestorben. Der Tod von Katharina Hammerschmidt war eine Todesstrafe auf Raten. Untersuchung und Behandlung von Gefangenen durch unabhängige Ärzte wird bis heute verweigert oder über Jahre verzögert. Jede Gefangene und jeder Gefangener ist mit dem Zynismus und der Unterdrückungsfunktion der Gefängnismedizin konfrontiert. Die Ärzte segnen die Fesselungen im Bunker ab, sie verpassen Spritzen von Psychopharmaka. AIDS- und krebskranke Gefangene werden weiter in den Knästen festgehalten. Manchmal werden sie gerade so rausgelassen, dass sie kurz nach ihrer Entlassung sterben. Deshalb müssen Unabhängige, das heißt Ärzte der Wahl, für alle Gefangenen zugelassen werden. Alle haftunfähigen Gefangenen müssen freigelassen werden. Ja, und jetzt haben wir noch einen Anruf, der sich zu einem Beitrag, einen Mensch, der sich zu einem Beitrag äußern möchte. Du bist auf Sendung.
Ja, hallo, ich wollte gerade noch mal was sagen zu dem Beitrag, der eben lief. Ich finde es ganz gut, dass ihr das Thema noch mal aufgegriffen habt und fand es auch okay, was zur Katharina Hammerschmidt zu sagen, weil das ja immer was ist, was auch ganz gern, glaube ich, also weggelassen wird bei den Berichten über diese Anschläge. Was mir aber nicht so gefallen hat, war, ihr habt quasi ein bisschen euch mokiert oder abgelästert über Medien.